Der Krieg im Nahen Osten setzt sich weiter erbarmungslos fort und allmählich bekommen auch wir die Auswirkungen dieses Konflikts zu spüren. Ob beim Blick auf das Portfolio oder auf die Anzeigetafel des Benzinpreises an der Zapfsäule. Bei all dem Leid, den man gerade aus der Region hört, wollen wir aber mal den Blick nach vorne wagen. Welche Daten machen uns Hoffnung, dass sich das Blatt bald zum Positiven wendet? Genau das wollen wir heute besprechen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Invest-Podcasts. Heute ist Montag, der 9. März. Mein Name ist Daniel Hoppmann und an meiner Seite, wie immer, unser Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan, wie geht's dir?
Hi, soweit gut. Hallo ihr Lieben erst nochmal. Hallo nochmal Daniel. Würde ich einfach mal gucken, was wir heute so euch zu präsentieren haben. Sicherlich ein paar spannende Sachen dabei.
Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ich meine, wir gehen in die zweite Woche des Krieges in Nahost. Weiterhin herrscht große Unsicherheit, weil ja irgendwie niemand so richtig abschätzen kann, wie lange denn dieser Konflikt nun wirklich andauern wird. Entsprechend bleibt die Lage auch an den Finanzmärkten weiterhin angespannt. Stefan, mal die erste Frage an dich. Wie navigierst du denn in solchen Zeiten durch den Markt?
Ja, ich habe das in der Vorwoche schon mal angesprochen. Der Blick geht logischerweise, weil es die Region der Welt ist, auf den Ölpreis. Gehen wir gleich drauf ein. Da ging es ja auch wieder wild hoch her heute, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mit krass neuen Kurssprüngen zwischenzeitlich. Ansonsten schaue ich, habe ich in der Vorwoche auch schon gesagt, auf den US-Dollar. Der hat jetzt zumindest mal, ist der nicht weiter durchgedreht gen Norden. Das hilft sicherlich auch Bitcoin in diesem Sinne. Und ansonsten sieht man vielleicht erste Anzeichen dafür, dass wir optimalerweise so ein bisschen das Schlimmste vielleicht schon gesehen haben können, insbesondere für Bitcoin, was dann auch positiv spricht. Das werden wir dann im Hauptteil dann genauer besprechen, würde ich mal sagen.
So, und damit zurück zum Marktgeschehen, Stefan. Ich würde sagen, wir starten mal mit unserem Hotpick, den wir diese Woche ganz genau im Blick behalten wollen. Es geht nämlich um OKB. Ich mach das nochmal. So, und damit zurück zum Marktgeschehen, Stefan. Ich würde sagen, wir starten mit einem Hotpick, den wir diese Woche ganz genau im Blick behalten wollen. Es geht nämlich um OKB, den Coin der Kryptobörse OKX. Vergangene Woche gab es hier Big News für die Handelsplattform, denn der Betreiber der New York Stock Exchange, die Intercontinental Exchange, kurz ICE, nicht zu verwechseln mit der Abschiebebehörde in den USA, ist mit einer Minderheitsbeteiligung bei der Kryptobörse eingestiegen. Wie viel man in die Plattform investiert hat, ist nicht bekannt, aber allein die Nachricht, dass dieses Investment passiert ist, sorgte unter anderem dafür, dass der OKB-Kurs kurzzeitig um 30% gen Norden zog. Die Kryptobörse wird somit auf rund 25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zudem gibt es für ICE im Gegenzug einen Sitz im Board, also im Aufsichtsrat von OKX. Und der Deal beinhaltet auch, dass ICE künftig Spotpreisdaten für Kryptowährungen von OKX lizenzieren wird. Auf Basis dieser Daten plant ICE dann die Einführung von in den USA regulierten Futures-Kontrakten, vorbehaltlich natürlich der regulatorischen Genehmigung. Und ein weiterer Aspekt ist dieser ganze, betrifft die Tokenisierung, was ja aktuell ein ziemlich großes Hype-Thema in der traditionellen Finanzwelt ist. Denn perspektivisch sollen NYSE-bezogene tokenisierte Aktien, also tokenisierte Aktien, die auf der New York Stock Exchange traden, auch auf der OKX-Plattform handelbar werden. Also ein Win-Win für beide Seiten, würde ich sagen. OKX bindet so seine Nutzerbasis stärker an klassische Kapitalmarktprodukte und ICE erhält halt im Gegenzug Zugang zu einem globalen Pool von Kryptoanlegern. Und ja, der Deal passt halt einfach allgemein in diese breitere Strategie von ICE, Marktinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere aufzubauen. Stefan, was hast du dazu zu sagen?
Ja, definitiv. Also wir haben tatsächlich Lustigerweise hatten die ja auch unlängst einen Deal mit Polymarket. Also die probieren sich gerade überall zu spreaden, hatten wir auch drüber berichtet. Lustigerweise habe ich vorhin noch gehört, dann siehst du, dass es nicht nur ICE ist. ICE ist ja die Mutter der New York Stock Exchange. Vorhin kam dann auch noch der nächste dazu, Nasdaq, die, also quasi der, eigentlich der Konkurrent in den USA, also quasi der Technologiebereich an der Wall Street sozusagen. Die haben jetzt eine Partnerschaft auch für die Tokenisierung bekannt gegeben mit Kraken. Also tatsächlich, die probieren jetzt sich alle im Grunde genommen die ja, Kryptobörsen zu schnappen und dort quasi ja, neue Käuferschaft oder neue Kunden im Endeffekt dadurch zu generieren und diese Tokenisierung voranzutreiben. Insofern, ich würde mal sagen, wir schauen einfach vielleicht mal charttechnisch, wie es dem OKB-Coin ergangen ist. Du hast es schon gesagt, der ist im Zuge dieser Ankündigung, ihr seht hier den Tageschart, das ist diese grüne Kerze, bam, einmal hier hoch, in der Spitze bis was, 124 US-Dollar. Dann sind wir aber, und das ist Charts and Charts und bedeutet dann logischerweise, wir springen in eine Zone rein, die vorher Widerstand oder Support und Widerstand war und dann immer noch Widerstand ist. Jetzt kommen wir gerade zurück, 200-Tage-Linie konnten wir so, seht ihr, ne, wir sind drüber gegangen, deswegen sind Tagesschlusskurse wichtig, nicht per Tagesschlusskurs überwinden. Jetzt fallen wir gerade wieder etwas zurück und ich habe einfach mal markiert, mögliche Levels, wenn wir jetzt zurückkommen, wo es dann vielleicht interessant werden könnte, wäre für mich vor allem diese orangene Zone, die erste so zwischen 89 und 92 US-Dollar grob, da dreht sich auch gerade die 50-Tage-Linie und 20-Tage-Linie so langsam hin. Maximal geht natürlich damit einher, sollte der Kryptomarkt insgesamt schwächeln, Bitcoin schwächeln, was er ja heute zum Glück nicht tut, ob dieser ganzen geopolitischen Probleme, wäre der Bereich irgendwo 82 bis 84 US-Dollar, das wäre das Ausbruchsniveau um dieses letzte Verlaufshoch von Mitte Februar. Insofern kann man sich mal merken, vielleicht noch obligatorisch, sollten wir tatsächlich über diese 125 nachhaltig rausgehen, ne? Wohlgemerkt nachhaltig, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir so diese Abrisskante auf der Unterseite, bevor es im Grunde genommen dann deutlich gen Süden ging, irgendwo, ich sag mal, zwischen 155 und 165, das könnte dann so ein Zielbereich sein, wenn es da weiter gen Norden geht, Daniel.
Ja, absolut spannend. Danke dir, Stefan. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, was Kursanalysen betrifft, was aber auch die Entwicklung rund um Tokenisierung betrifft, was wir gerade eben angesprochen hatten, dann verfolgt auf jeden Fall das Newsgeschehen über unsere App. Die findet ihr auf allen gängigen Plattformen, wo man sich Apps runterladen kann, Google Store, App Store. Ja, und so seid ihr immer gut informiert, habt alles direkt kompakt in eurer Hosentasche abrufbereit. Ist für jeden, der im Crypto-Space unterwegs ist, auf jeden Fall ein Muss. Ja, kommen wir zum Marktgeschehen, Stefan. Die Kurse an den Finanzmärkten werden ja weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt. Der Kurs der Ölsorte WTI sah in der Vorwoche den größten prozentualen Anstieg seiner Geschichte. Und ja, zur Wocheneröffnung schoss der Kurs dann nochmal in der Spitze auf fast 120 US-Dollar, bevor es zu einem deutlichen Rücksetzer kam. Was war denn dafür der Grund, Stefan?
Ja, Achterbahnfahrt, also man sieht Volatilität, momentan wird versucht alles einzupreisen, die ist enorm, diese Kursbewegungen. Spekulanten, muss man sagen, positionieren sich laufend neu, darf nicht vergessen, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, das belastet zum Beispiel hohe Kurse, Fluggesellschaften, ne, die dürfen jetzt, wenn es länger hoch bleibt, tatsächlich teilweise in die Bredouille kommen, insbesondere wenn sie ihre Kerosinpreise nicht schon längerfristig gehedged haben, beziehungsweise die Preise für die nächsten, ja, ich weiß nicht, 12, 18, 24 Monate schon eingetütet haben fest. Und man sieht, der Rücksetzer folgte dann am Montagmorgen. Das heißt, ne, erst sind wir gestern, heute Nacht quasi um 11 Uhr deutscher Zeit, wegen Zeitverschiebung eine Stunde eher, die Future-Öffnung, schossen wir dann gen Norden. In der Spitze hast du gesagt, fast 120 US-Dollar beim US-Ölsorte WTI Crude. Und dann kam ja der Rücksetzer über die Nacht am frühen Morgen, nachdem nämlich die G7-Länder laut Financial Times erwägen, eine gemeinsame Freigabe von Öl aus ihren strategischen Reserven, möglicherweise bis zu 400 Millionen Barrel insgesamt einzuleiten, um den Ölmarkt zu beruhigen. Die Freigabe könnte koordiniert von der Internationalen Energieagentur IEA erfolgen. Drei G7-Länder, darunter insbesondere logischerweise die USA, haben bislang Unterstützung für diese Idee signalisiert und US-Vertreter halten dann ja eine gemeinsame Freigabe von bis zu, also um die 300 bis 400 Millionen Barrel für angemessen und auch möglich. Insgesamt, damit man mal eine Vorstellung hat, die G7-Länder insgesamt verfügen aktuell von Reserven von around about 1,2 Milliarden Barrel. Das heißt, ein bisschen Firepower ist da. Das ist dann auch wiederum ein starkes Signal an die Märkte und dürfte zumindest kurzfristig für etwas Sicherheit sorgen. Aktuell bewegen wir uns so rund um die 100 Dollar. Das heißt, es kam wirklich deutlich zurück, steht aber dennoch im Wochen, im Vergleich gegenüber der Vorwoche dennoch deutlich im Plus. Und ihr seht ja auch hier in der Grafik, das ist der Wochenchange in der Vorwoche gewesen. Und das war schon der größte in der Historie. Also das ist schon eine Ansage. Weil im Verhältnis diese Spikes, die wir, ne, das ist Corona hier gewesen, dann hatten wir damals Great Financial Crisis und auch hier in den 90ern. Immer wenn es da Sachen gab, auch rund um den Irakkrieg, hier Anfang der 90er, das war der erste Irakkrieg, da war das Gesamtvolumen, was dann potenziell in Gefahr war für den, quasi potenziell wegfallen könnte vom Weltmarkt, deutlich kleiner, als wenn so eine ganze Region betroffen ist, mit einem der größten Ölförderer, logischerweise Saudi-Arabien, aber auch Katar, UAE und Irak logischerweise als Nachbarland und auch Iran dann selber auch. Also insofern, das ist wirklich dann schon eine Ansage. Roundabout 20% allen Öls gehen da durch, das wissen wir, hatten in der Vorwoche auch schon angesprochen. Und man muss nämlich sagen, denn solange die Straße von Hormus nur in einem geringen Umfang befahren werden kann, ist die Sicherheit oder Unsicherheit gegeben. So. Und insbesondere das Herunterfahren der Förderung infolge voller Lager. Man muss sich vorstellen, natürlich haben die UAE-Staaten oder auch Saudi-Arabien, die pumpen ja weiterhin fleißig Öl so rum. Und was passiert? Sie können es nicht verkaufen und irgendwann sind die Tanks sozusagen, wo das reingepumpt wird, sind dann einfach alle voll. Dann müssen sie zwangsläufig runterfahren. Und das ist ein Problem, habe ich tatsächlich jetzt auch erst verstanden, also habe mich da schlau gelesen. Runterfahren geht wohl immer relativ schnell. Das Hochfahren ist dann aber manchmal gar nicht so einfach. Also das ist eine gewisse Latenz, die da drin ist. Das heißt, wir haben sehr viel Backlog, was dann, nennt man das in der Fachsprache, dann entsteht. Und wir haben ja zusätzlich auch das Problem zu den vollen Lagern, dass teilweise in den UAE-Staaten im Nahen Osten da viel schon, also Teile der Infrastruktur zerstört wurde. Und das dürfte dann im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit fallender Lieferkapazitäten, selbst wenn die wieder aufgemacht wird, die Straße von Hormuz, dann nochmal zusätzlich erhöhen. Und man muss sagen, die Abhängigkeit einiger Weltregionen, zum Glück ist die bei Europa, schauen wir gleich mal, relativ überschaubar. Die ist insgesamt aber schon enorm, insbesondere geht da der Blick, sehen wir gleich, Daniel, auf Asien, oder?
Ja, also ich meine, es geht ja nicht nur ums Öl, es geht natürlich irgendwie auch noch um andere Güter, die natürlich auch diese Straße passieren. Und insofern kann man sich da wahrscheinlich ausrechnen, wie sich das inflationstechnisch in den nächsten Wochen noch verhalten wird. Aber wir kommen zurück zum Öl, Stefan. Du hast auf jeden Fall gerade schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich diese Abhängigkeit. Da hast du jetzt auch schon mal hier die Grafik eingeblendet. Vielen Dank dafür. Da sieht man mal, welche Länder hier eigentlich besonders betroffen sind von dieser Schließung dieser wichtigen Wasserstraße. Und es fällt auf, es trifft vor allem die südasiatischen Staaten. Also wir haben Japan hier mit einer 70-prozentigen Abhängigkeit, Südkorea mit 68%, Indien 60%, China 45%. Europas Anteil, du sprachst es gerade schon an, ist mit 50% deutlich geringer und die USA, die ja da einer der Hauptakteure in diesem Konflikt sind, die weisen eine Abhängigkeit von 5-7% aus. Also 5-7% des Öls kommen über diese Wasserstraße. Dementsprechend ist es ja keine Überraschung, dass die Indien in diesen Teilen Asiens, also die besonders betroffen sind von dieser Abhängigkeit, dass die deutliche Kursabschläge verbucht haben. So hatten wir zum Beispiel den japanischen Nikkei 225, der minus 5% gemacht hat, der südkoreanische Kospi hat minus 6% gemacht, in Indien gab es minus 2% und Eurostox kam auch ebenfalls auf minus 2%, der S&P auf minus 1,5%. Stefan, du kannst das aber noch mal ein bisschen genauer erläutern.
Ja, du siehst, ne, natürlich gehen alle in Deckung. Es wird dann erstmal abverkauft, Unsicherheit, dann gehen alle in Deckung, deswegen gab es auch bei uns. Logischerweise bei uns sind es dann teilweise aber andere Firmen, da sind es dann zum Beispiel auch im DAX zum Beispiel, der ja ein integraler Teil sozusagen vom Eurostox 50 dann auch ist, Teil der DAX-Unternehmen, Lufthansa und so, kriegen dann natürlich Probleme. Also momentan Airline, weiß ich nicht, ist gerade vielleicht nicht das beste Investment, muss man so sagen. Und da auch der S&P ist dann in der Folge erstmal runtergerutscht. Wir sehen aktuell, erholt sich alles wieder so ein bisschen im Zuge, dass es quasi diese Konsolidierung beim Öl erstmal gibt. Es zeigt sich aber insgesamt, oder es zeigt sich also, dass insbesondere Länder betroffen sind, deren Aktienindizes, allen voran Japan und Südkorea, auch zuletzt zu den stärksten Outperformern gehören. Du hast gesagt, die haben die größte Abhängigkeit. Die haben teilweise auch insbesondere Südkorea, die haben nicht die riesigen Vorhaltekapazitäten, dass sie sagen können, gut, dann mach doch, wir haben monatelang im Notfall noch Reserven hier rumliegen. Ist da halt nicht der Fall. Und interessant ist, dass diese, und da sieht man auch wieder, das spielt dann zwei Sachen zusammen. Das spielt zum einen dieses Risiko mit, kriegen die irgendwie oder könnten ihnen einen Ölmangel erleiden. Und auf der anderen Seite sind es aber dann auch Anleger, die sagen, okay, dann nehme ich doch erstmal Gewinne mit, womöglich, weil diese beiden Indizes, die du angesprochen hast, Japan und Südkorea insbesondere, gehörten zu den stärksten Outperformern in den letzten Monaten. Und die Abhängigkeit von Öl aus der Straße von Hormus und die Entwicklung der wichtigsten Aktienindizes der Länder scheinen derzeit, wie erwähnt, stark zu korrelieren. Und der Markt scheint einzupreisen, womöglich, dass die Straße ja für einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben könnte oder auch zumindest, dass der Output, der da durchgeht, dass das so schnell nicht wieder hochgefahren werden kann. Das heißt, wir haben sehr viel Backlog. Mal zur Vorstellung, am Wochenende, am Sonntag ist ein einziger Supertanker durchgefahren und das unter dem Schutz der US-Militärstreitkräfte. Normal, damit man eine Vorstellung hat, fahren da so roundabout 25, 30 Supertanker wohlgemerkt durch. Da fahren auch noch eine Menge Frachtschiffe durch etc. Insgesamt fahren da so roundabout 130 Schiffe jeden Tag durch. So, Pi mal Daumen. Und da sieht man, jetzt ist da mal einer durchgekommen. Einer ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Warum China da jetzt vielleicht, obwohl sie eine relativ hohe Abhängigkeit haben, sind so vielleicht ein bisschen die Ausnahme. Denn die haben nur eine minimale Marktkorrektur, der Indizes zumindest mal gehabt. Was auch damit zusammenhängt, dass China bereits in den letzten Monaten, die haben quasi mitgedacht und konnten eins und eins zusammenzählen, massiv Notkapazitäten aufgebaut haben. Die haben nämlich in den Vorwochen aus dem Iran raus doppelt, dreifach so viel Öl auf einmal importiert, wie es normal ist sozusagen. Also insofern haben die gesagt, komm, gebt mal alles her, wir geben euch Geld, wir machen mal unsere Lager gerade voll, auch um diese möglichen Lieferengpässe abzusichern. Und jetzt wohl, und das ist Chinas weiterer, ja, kann man vielleicht Vorteil in diesem Sinne sagen, was machen sie? Sie werden dann natürlich in Russland anrufen und sagen, ja, schickt mal mehr über die Pipeline, wir brauchen. Insofern haben die da quasi eine Redundanz gewissen. Und wir im Westen zum Beispiel oder auch Länder wie G7, Japan und Südkorea schließen sich dem ja an mit dem Boykott und werden auch kein russisches Öl beziehen. Insofern sind das die quasi die größeren Probleme haben in diesem Sinne. Ein weiterer Grund, das ist vielleicht ganz interessant, warum die Märkte glauben könnten, dass sich die Situation vielleicht sogar länger hinzieht, als man jetzt erstmal vermuten könnte, ist, dass die USA, das hast du gesagt mit den Zahlen, eigentlich einfach gesagt, wenn man es mal gemein sagt, nicht wirklich großen Zeitdruck haben, die schnell wieder zu eröffnen, weil die hängen da nicht dran, die sind mehr oder weniger, wie sagt man so schön, Eigenversorger. Und die Vereinigten Staaten brauchen diese Öllieferungen kaum. Und wen würde es aber über Zeit dann doch viel deutlicher treffen? Oder es erhofft sich vielleicht, das kann zumindest mal ein Hintergedanke sein, China logischerweise ist da, weil man wissen muss, die haben das Öl aus dem Iran für sehr, sehr günstig bekommen. Die haben das unterhalb des Marktpreises bekommen und haben gesagt, gib mal her. Und vor allen Dingen, man muss auch noch dazu wissen, dass, das habe ich auch wieder am Wochenende gelernt, iranisches Öl entscheidet sich unglaublich von der Konsistenz, also von der Viskosität, von venezolanischen Öl oder auch dem Crude aus den USA. Und das ich habe gelernt, dass das iranische Öl sozusagen quasi das beste Öl ist, weil das im Grunde genommen total gut, also super gut fließt, man es nicht stark aufbereiten muss sozusagen, man es im Grunde genommen sehr schnell und einfach weiterverarbeiten kann, deswegen ist das quasi sehr, sehr qualitativ hochwertiges Öl, muss man sagen. Und man schätzt jetzt so, vielleicht noch abschließend, dass die wirtschaftlichen Schmerzen, die jetzt Japan und Südkorea nämlich haben, ja, dass Herr Trump ganz, ja, nicht uneigennützig sagt, gut, das ist ein Kollateralschaden, den müssen wir jetzt aktuell mal akzeptieren, wenn dadurch der unmittelbare Gegenspieler weltweit China dadurch geschwächt werden kann. Und ja, für Japan und Südkorea ist es wie gesagt heikel, weil die derart anfällig sind.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die man jetzt in den letzten Monaten beobachten konnte. Einerseits natürlich irgendwie mit diesem Eingreifen in Venezuela, ja, die ja irgendwie als einziges irgendwie nach China ihr Öl exportieren konnten. Jetzt mit Iran, sage ich mal, der nächste wirtschaftliche Partner Chinas da in die Mangel genommen wird. Müssen wir mal schauen, wie sich das auf die Wirtschaft in China auswirken wird. Aber wir haben ja einen Player jetzt, den wir hier nochmal ein bisschen ja deutlicher ins Visier nehmen wollen, und zwar die USA. Da hast du ja gerade eben schon ein Argument gemacht, dass ja durchaus irgendwie jetzt auch durch die USA unterstützt wird, dass die es halt nicht so wirklich eilig haben, da ja, ich sag mal, das Öl wieder fließen zu lassen. Mit Blick auf den S&P 500, mit Blick auf den S&P 500, warte, ich mach das nochmal. So. Bla, 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 so, und dann, machen wir Cut. So. Ja, unterstützt wird dein Argument auf alle Fälle dadurch, dass die USA es ja sowieso nicht so eilig haben, das Öl wieder fließen zu lassen. Mit Blick auf den S&P 500 und seine Kursentwicklung rund um wichtige geopolitische Ereignisse. Stefan, erklär doch mal ganz kurz, was hast du hier für einen Chart uns mitgebracht?
Ja, man sieht, dass der US-Aktienmarkt in der Vergangenheit mehrheitlich sehr schnell derartige geopolitische Events, will ich sie mal nennen, eingepreist hat und sich ja dann auch wirklich sehr schnell wieder anderen Daten, allen voran natürlich den eigenen Wirtschaftsdaten, zuwendet. Ihr seht es, wir sind jetzt Pi mal Daumen bei Tag 10 der Auseinandersetzung. Und ihr seht hier im Chart, dass Tag 10, ne, also davor die 5 Tage, wie hat er sich bewegt, dann ist Tag 0 im Grunde genommen, da ging es dann los. Dann gab es erstmal sozusagen Korrekturen leicht, also eher Underperformance, und dann roundabout so Tag 10, 11, 12, da sieht man auf einmal, okay, jetzt hat er irgendwo so einen Boden gefunden, das ist alles so ein Stück weit eingepreist, man hat vielleicht Aktien verkauft, wo man sagt, oh, da will man lieber gerade kein Exposure haben, dadurch kauft man vielleicht andere Titel, was, ja, solange das Geld im S&P verbleibt und nur von Tasche A nach Tasche B wandert, ist es dann im Endeffekt so, dass der Aktienindex sich ja verhältnismäßig gut behaupten kann und dann durchaus die 10 Folgetage dann tatsächlich auch wieder eher gen Norden tendiert. Wohlgemerkt, das Rote ist der Durchschnitt. Ihr seht, es gibt auch mal Tage, wo es nicht so ist, aber man sieht selbst hier, wenn man sich diese anderen geopolitischen Events anguckt, dass die teilweise schneller gelaufen sind, am Ende ein bisschen korrektiv sind, aber die Tendenz sieht man eindeutig, zeigt, denke ich mal, hier sieht man auch da gen Norden, Daniel.
Ja, jetzt hat ja Donald Trump davon gesprochen oder 4 bis 5 Wochen veranschlagt. Israel hat sich da wohl ebenfalls stellt sich auf eine Konfliktdauer von einem Monat ein. Das würde ja ungefähr reinpassen, was wir jetzt hier irgendwie auch auf dem Chart sehen. Ja, müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen entwickeln wird, weil das natürlich irgendwie alles ziemlich unberechenbar ist, was da jetzt in der Region passiert. Stefan, wie ist da dein Take? Also ich meine, bezogen jetzt irgendwie auch auf vergangene militärische Konflikte, glaubst du, dass sich das jetzt doch mal dass da jetzt nochmal irgendwie so mehr Bewegung reinkommt, oder werden wir da jetzt, sag ich mal, in 2, 3 Wochen vielleicht gar nicht mehr wirklich drüber sprechen?
Also du hast ja schon gesagt, ne, Kriege sind nie gut. Das schadet auch übergeordnet logischerweise, dann kann es der Weltwirtschaft schaden. Wir wissen, Inflation kann dann anspringen, wenn Lieferketten länger unterbrochen werden, gibt es dann Probleme etc. Also ich will das nicht kleinreden. Nichtsdestotrotz, die USA gerade selber ist immer so ein bisschen in ihrem eigenen Kosmos, schauen auch noch wieder auf eigene Quartalszahlen etc. Was viel mehr wichtig ist, glaube ich, zu Hinterkopf zu behalten, das hatten wir in den Vorwochen auch angesprochen, wir wissen, diese Strafzollgeschichte war, das wurde jetzt alles, er muss im Endeffekt zurückzahlen. Das wird jetzt gerade wieder ausgeblendet, das ist aber ja nicht weg, das Problem. Dann haben wir Private Credit, da haben wir im Grunde genommen die ersten, das mündete eigentlich am Freitag im Höhepunkt, da wurde dann auch die Aktie von BlackRock, größten Vermögensverwalter, mal abgestraft, -7%. Was war passiert? Die genommen in den Private Credit Markt wollten Investoren ihr Geld rausziehen. und ich glaube 9% des Gesamtvolumens konnten die aber nicht bedienen und haben gesagt, nee, wir haben einen Cut von 5%, weil wir können diese Assets, die da drin sind, da geht es um Kredite, die man im Grunde genommen dann liquidieren müsste und da gibt es nicht so einen Markt, dass man mal eben schnell irgendwo hingeht und die verkaufen kann, ohne nicht wirklich Verlust damit zu fahren, haben die gesagt, können wir euch nicht mal eben schnell zurückzahlen, haben das dann gecapped bei 5%. Das heißt, da ist eine Unruhe am Private Credit Markt, dass Leute Angst bekommen, weil der Markt ist insgesamt roundabout irgendwo zwischen 2,5 Billionen und 3 Billionen schwer, kann perspektivisch, wenn es da weiterhin Probleme gibt, auch noch sich im Grunde genommen wie so ein Infekt in die Gesamtwirtschaft, in die US-Wirtschaft ausbreiten. Insofern, da sind weitere Kühen noch nicht vom Eis und deswegen rate ich jetzt auch vielleicht an, auch wenn ihr gesehen habt, Mensch, der Chart zeigt ja, der S&P erholt sich, dann gehe ich da mal volle Kante rein. Wie gesagt, volles Risiko, rate ich an dieser Stelle nicht an, aber dosiert bei vielleicht Titeln, die deutlich zurückgekommen sind, wo man sagt, an sich ist das Unternehmen aber kerngesund, ist es nie falsch, nur Financial Advice an dieser Stelle mal vielleicht einen kleinen ersten Fuß dann in die Tür zu bekommen, gerade wenn man so eine quasi Assets vorher schon im Blick hatte, ne?
Ja, ich hoffe einfach nur, dass sich das alles irgendwie schnell erholt. Und apropos Hoffnung, eine Sache, die da vielleicht uns ein bisschen die Karten spielen könnte, ist die Entwicklung in Südkorea tatsächlich. Das hatten wir eingangs schon besprochen, dass der Aktienindex Kospi doch heftige Kursabschläge hinnehmen musste. Nachdem es aber irgendwie die Monate zuvor doch, Geld quasi geregnet hat, ja, Investoren da ordentlich Geld verdient haben, scheint es jetzt irgendwie so zu sein, als würden sich die Investoren nach Alternativen umsuchen. Stefan, du hattest es vorhin schon erklärt. Welche Alternativen wären das und was hat das Ganze vielleicht auch mit Bitcoin zu tun?
Ja, man sieht auf jeden Fall, Bitcoin interessiert sich gerade nicht für den Weg gen Süden. Bei mir bimmeln die ganze Zeit die Alarme. Bitcoin stand 14.45 Uhr gerade mal gepflegt bei 69.200. Insofern die Erholung nach diesem Dip heute Nacht auf 65.700 ungefähr. Sind wir jetzt schon wieder ein ganzes Eckchen höher. Aber ja, Korea, Kospi versus Bitcoin habe ich mal mitgebracht. Da sieht man eigentlich, die sind lange Zeit sehr gleich gelaufen, kann man mal sagen, so übergeordnet, ne? Also quasi die letzten, seit März im Grunde genommen. Das ist jetzt das letzte Jahr, was ihr seht. Lange Zeit, ne? Bitcoin ein bisschen outperformed, dann der Kospi ein bisschen outperformed. Und ja, Knack-Event war im Grunde genommen Oktober 10. Oktober 10, wisst ihr, das war der Black Swan-Event am Kryptomarkt. Und wir wissen seitdem, oder sieht man seitdem, dass der Kospi weiter gen Norden gezogen ist und sich abgekapselt hat und Bitcoin weiter gen Süden gefallen ist. Wir wissen, der koreanische Index ist sehr techlastig und konnte dann von massiven Kurssprüngen von unter anderem den Speicherchip-Herstellern Samsung und SK Hynix profitieren. Das sind beides da absolute Schwergewichte drin. Und die haben im Zuge dieses Baus von AI-Data-Centers weltweit Data-Center zu den stärksten Aktien in den letzten 5 Monaten gehört. Wir wissen auch, dass hier schon in der Vergangenheit, haben wir auch mal drüber diskutiert, dass koreanische Anleger zum einen relativ risikoaffin und tech-affin sind und stecken ihr Geld dann auch schnell in Sektoren, wo sie starkes Momentum sehen. Und das ist das, was nichts anderes, was sie hier gesehen haben beim Kospi. Wohingehend, es war es ja in den letzten Jahren so, dass Krypto ein Sektor, insbesondere auch gerade der Altcoin-Sektor, man hat immer gesagt, die Altcoin-Zocker aus Südkorea, dass man seit diesem Bruch am 10.10., als wirklich teilweise, da werden auch einige von den Jungs und Mädels ihr Geld, also einiges an Geld verloren haben, weil die Altcoins ja wirklich massiv geschreddert wurden, dann wurde scheinbar dort, haben sie gesagt, okay, wir ziehen die Notbremse, Geld rausgezogen, wir gehen jetzt erstmal wieder in unseren eigenen Tech-Index, da ist gerade scheinbar Momentum und dann probieren wir Geld sozusagen dort zu verdienen. Und dann sieht man im Endeffekt tatsächlich, dass wir im Grunde genommen in den letzten paar Wochen, seitdem Bitcoin, das ist hier das die Orangen hier unten, so in dem Bereich dieser 60.000 sich dann ein Stück weit so festgesetzt hat, sieht man, dass wir im Grunde genommen, als wir das Hoch im Kospi hatten und dann jetzt im Grunde genommen in den letzten Jahr, 10, 12 Tagen, es erst zu einer normalen Kurskonsolidierung kam, dann so ein bisschen ein paar Tage bevor das losging im Iran, dann kam Iran auf einmal tatsächlich, der Konflikt brach dann militärisch aus, dann wurde massiv abverkauft und seitdem hält sich Bitcoin eigentlich solide und macht genau das Gegenteil im Grunde genommen. Also die korrelieren nicht mehr miteinander, sondern haben jetzt quasi so eine Art Antikorrelation auf dem Weg. Und ja, das könnte zumindest mal darauf hindeuten, dass vielleicht ein Teil der Investoren, die zuvor jetzt zuletzt im letzten halben Jahr grob in den Kospi investiert haben, wegen dieser großen Abhängigkeit von Öl, Gas und Co. des eigenen Landes, ihr Geld im Endeffekt umgeschichtet haben. Denn sollten diese Lieferengpässe andauern, könnten nämlich Samsung und Co. womöglich schlimmstenfalls eine Unterbrechung der ihrer eigenen Lieferkette sehen. Und man muss dazu im Kopf behalten, man braucht auch für die Chipproduktion viele Rohstoffe, unter anderem logischerweise auch Rohöl. Und das ganze Zeugs wird durch die Straße durch Hormuz transportiert, Daniel.
Ja, aber es ist ja nicht nur das Verhalten der Koreaner, die Bitcoin hier so ein bisschen in die Karten spielen könnten, sondern eben auch ausgerechnet diese Eskalation am Ölmarkt. Ja, da hatte ich zumindest irgendwie verschiedene Analysten gesehen, die da auf eine historische Korrelation hingewiesen haben. Stefan, du hast dir diesen Chart auch angeschaut und kannst du uns sicherlich sagen, was man denn da jetzt genau ablesen kann?
Man muss immer vorab das immer in einem Gesamtkontext sehen. Wir haben jetzt gerade einen relativ besonderen Event. Wir wissen, in 2021 jetzt, also beziehungsweise als vorherige Kursanstiege bei Bitcoin waren, korrelierte das jetzt vielleicht nicht unbedingt mit militärischen Auseinandersetzungen. Insofern immer mit Vorsicht betrachten. Aber was wir sehen wir hier im Chart? Wir sehen Bitcoin gegen den quasi die Performance von Bitcoin im Verhältnis zur Preis- oder Kursentwicklung von Brentöl, also dem Nordseeöl, sagt man so hinlänglich. Mit Blick auf die Vergangenheit gingen starke Kurssteigerungen des Öls, hier zumindest mal sehen, oftmals mit Trendumkehren von Bitcoinern her. Also, ne? Es ist nicht jedes Mal, dass es das absolute Top oder Boden war, sondern im Grunde genommen, man hat immer relativ gesehen, dass es im Grunde genommen sich dann umdrehen könnte, wenn diese Preissteigerungen losgehen bei Öl in diesem Fall. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, ne, 2016, 17, 17, 18 ist der Ölpreis massiv gestiegen, Bitcoin ist auch massiv gestiegen. Ja, und jetzt haben wir aktuell auch wieder dieses Verhalten, dass der zuletzt bei um die ja, $60 pro Barrel Rohöl Ende 2025, Anfang 2026 so ein bisschen den Boden gefunden hatte, das Rohöl, und jetzt im Zuge des militärischen Konflikts gerade deutlich gen Norden schießt. Optimalerweise wäre dann im Endeffekt, dass Bitcoin da vielleicht dann auch diesen Boden, den wir sehen, wirklich zementieren kann, bestätigen kann und dann tendenziell zumindest mal eine größere Erholung starten kann, Daniel.
Ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze verhalten wird. Du hast es ja auch angesprochen, das ist ziemlich ungewiss und irgendwie auch so eine Sondersituation. Insofern muss man das sicherlich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Was aber definitiv positiv stimmt, und das sind harte Zahlen, ja, das ist die Wall Street tatsächlich. Die scheint sich nämlich so langsam aus der Deckung zu wagen, was zumindest Krypto angeht. Wir hatten ja in den vergangenen 5 Wochen kontinuierliche Outflows verzeichnet in den digitalen Anlageprodukten. Und jetzt kam es aber im Zuge der, jetzt kam es zu Zuflüssen in Höhe von 619 Millionen US-Dollar, also doch eine ganze
Menge. In der letzten Handelswoche.
In der letzten Handelswoche, ja. Dominiert natürlich von Bitcoin, ja, 521 Millionen flossen in die Kryptowährung, aber auch Ethereum kam auf 88,5 Millionen und dahinter Solana mit immerhin 14,6 Millionen US-Dollar. Einziges Asset, was hier Abflüsse weiterhin verzeichnet, ist XRP mit einem Outflow von 30,3 Millionen US-Dollar. Ja, aber insgesamt doch, glaube ich, ein positives Bild, Stefan, oder?
Also man sagen, insgesamt hat Bitcoin, ich beziehe mich jetzt mal primär auf Bitcoin tatsächlich, die zweite Woche in Folge Zuflüsse verzeichnet. In der Vorwoche gab es auch schon Zuflüsse. Kumuliert waren diese Zuflüsse tatsächlich dann die größten Inflows seit Oktober 2025. Also das ist schon eine, das ist schon mal meine Ansage, dass wir wissen, okay, da sind jetzt nicht nur du und ich, die ja vielleicht eine Aktie gekauft haben, sondern da sind wirklich dann Leute mit Geld reingegangen, um es so zu sagen. Und erste Anleger scheinen also zumindest vorerst wieder zuversichtlicher zu sein, kann man sagen, dass Bitcoins Chancen-Risiko-Verhältnis, und das hatte ich in den Vorwochen auch angesprochen, ne, wo der Boden sein wird, wie tief wir noch fallen, das weiß keiner. Es ist aber irgendwann so, wenn man zum einen an das Asset glaubt, genauso wie man das bei 120.000 getan hat, wie er auch vielleicht bei 60.000, ist irgendwann dieses Chancen-Risiko-Verhältnis dreht sich dann einfach in Richtung Long. Das heißt, man hat eine größere Chance, dass man zumindest mal eine größere Gegenbewegung sieht. Und jegliche positive Nachrichten, auch aus dem Nahen Osten, gepaart dann vielleicht noch mit kursstützenden Makrodaten in dieser Woche aus den USA, könnten dann womöglich dazu schnellen Spikes gen Norden führen. Wir sehen tatsächlich auch, dass Bitcoin sich jetzt in Richtung 69.000 wieder schnell erholt hat, von diesen 65. Partiell, wenn ich mir den Charter so angucke, hat das logischerweise auch ein bisschen damit was zu tun. Ölpreis ist runtergekommen, weil die G7 gesagt haben, ey, wir holen im Notfall die Notreserven raus und stabilisieren erstmal den Markt. Hat der Kurs direkt erstmal kurzfristig dann eingepreist. Und insofern kann man vielleicht sagen, dadurch, dass auch, Krypto-Twitter ist voll damit, viele sagen, oh Gott, der Bärenmarkt, wir fallen auf 30.000 und das ist ja sicher, dass wir auf 30.000 fallen und so. Viele, gerade leider Kleinanleger, die gehen immer short zur falschen Zeit. Die kaufen dann im Grunde genommen, beim Tief fangen sie an zu shorten, weil sie denken, jetzt bricht ja alles ein. Aber im Endeffekt machen es nicht im Grunde smart, sag ich mal, und kaufen, auch wenn es in der Magenregion schwer fällt, weil man ja die roten Zahlen sieht, probieren sich dann long zu positionieren, im Grunde genommen, wenn es deutlich gefallen ist, und wo vice versa dann short, wenn wir deutlich gestiegen sind. Aber nun ja, insofern steigt dann immer die Chance von sogenannten Mean Reversion Trades. Bedeutet, viele Leute gehen short, die Market Maker sehen, die Liquidität generell am Markt, das wissen wir, Krypto-Liquidität gerade bei Bitcoin ist auch nicht sonderlich hoch, Open Interest ist nicht sonderlich hoch. Insofern macht es leichter für die Market Maker dann auf der Oberseite mal wieder abzuräumen, die Geschichte. Und das sahen wir auch in der Vorwoche schon so ein bisschen. Vielleicht noch komplettiert die Abflüsse oder die Flüsse in die Altcoin-ETFs würde ich hingegen vom Volumen her nicht überbewerten. Insgesamt sind diese zum Beispiel bei Ethereum im Vergleich zu 2025, auch wenn wir jetzt sagen, 88 Millionen an Zuflüssen, doch sehr moderat und für mich bislang tatsächlich weniger aussagekräftig. Festzuhalten bleibt, glaube ich, insgesamt, dass wir weiterhin erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sehen werden. Die sind nervös aktuell. Immer wenn irgendwelche neuen News rund um das Öl, rund um dies, rund um das kommen, dürfte es Kursausschläge geben. Und es bleibt also, kann man sagen, weiter spannend in dieser Handelswoche. Mhm.
Ja, jetzt außer einer Entspannung im Nahostkonflikt hattest du ja gerade eben auch angesprochen, dass es kursstützende Wirtschaftsdaten bräuchte, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr positiven Drive reinzubringen. Das führt uns direkt in unsere Kategorie des Marktausblicks. Die Wirtschaftsdaten hast du ja bei uns auch im Blick, Stefan. Wie sieht es denn da aus diese Woche?
Ja, tatsächlich haben wir am Mittwoch geht es eigentlich so richtig los, muss man sagen. Dann kommen die neuesten CPI-Verbraucherpreisdaten für den Handelsmonat Februar. Die kommen Mittwoch, das ist dann glaube ich 13.30 Uhr deutscher Zeit, weil wir alles eine Stunde vorrechnen müssen, weil wir wegen der Sommerzeitumstellung. Am Donnerstag folgt die Bekanntgabe der aktuellen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe. Und beschlossen wird es dann eigentlich, richtig heiß wird es dann am Freitag zusätzlich, ne, dass die Märkte dann am Freitag wieder zumachen und man nicht weiß, was am Wochenende im Iran-Konflikt weiter passiert. Das ist dann momentan sowieso immer schwierig. Ist allen voran die neuesten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt im vierten Handelsquartal sowie der Veröffentlichung zeitgleich nämlich auch noch der PCE-Kerninflationszahlen. Also wir kriegen am Mittwoch die klassischen CPI-Verbraucherpreise und dann am Freitag nochmal das Pendant, die PCE-Kerninflationsdaten. Auf die schaut wohlgemerkt die Fed primär. Insofern sehr viele Inflationsdaten wieder. Und mit Blick kann man vielleicht noch auf die Berichtssaison, auch wenn die großen, muss man sagen, mittlerweile durch sind. Wir kriegen, die müssten jetzt sogar, ich glaube, die kommen die heute nach. Ah ne, die müssten sogar schon durch sein. Ich habe mir die jetzt gar nicht angeguckt. Das Ethereum Digital Asset Treasury Unternehmen Sharplink Gaming hat tatsächlich seine Zahlen veröffentlicht. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, wie die ausgefallen sind. Tags darauf rückt dann insbesondere morgen dann der AI-Sektor in den Fokus. Da haben wir Oracle, der ist ja einer der Schlüsselplayer momentan in diesem ganzen Race rum Data Center und dem Ausbau dieser ganzen AI-Infrastruktur nach Börsenschluss, also Dienstagabend in den Fokus. und geschlossen wird diese Woche von Adobe, kann man sagen. Die waren ja massiv unter die Räder gekommen, weil alle sagen, brauchst du Adobe noch, wo du AI hast. Softwareunternehmen öffnet nachbörslich am Donnerstag seine Bücher. Aber du siehst schon, es ist alles nicht mehr so wichtig, die Zahlen. Ich würde primär schauen, was passiert mit PCI-Daten, CPI-Daten am Mittwoch und PCI-Daten und die Wirtschaftswachstum in den USA am Freitag.
Da vielleicht noch eine Frage hinterher zu den PCI-Inflationsdaten. Ich meine, jetzt, wo wir den Konflikt im Iran haben, da werden ja wahrscheinlich viele Daten noch gar nicht irgendwie einberechnet sein. Erwartest du, dass dann da wirklich die Börse so oder auch, sage ich mal, Krypto da so stark drauf reagiert? Wäre es dann nicht irgendwie wichtiger zu schauen, was eigentlich die Daten der nächsten Monate dann aussagen?
Klar, das ist logischerweise richtig. Wenn wir jetzt auch längerfristig erhöhte Ölpreise sehen sollten, dann schlägt sich das über Zeit logischerweise nieder. Man sagt im Durchschnitt pro Quartal, wenn der Rohölpreis um $50 gegenüber dem Vormonatswert quasi gestiegen ist, bedeutet das Pi mal Daumen so als Faustformel 1% höhere Inflation. Das kann man sich mal so merken. Logischerweise, ne, die Preise von Öl gehen dann nachgelagert in die Produktion. Wenn die Produktionspreise erhöht werden, werden die Produzenten im Endeffekt sagen, ja, nee, wir wollen ja auf den Kosten nicht sitzen bleiben. Insofern, wir packen das in die Verbraucherpreise und insofern irgendwann zahlen wir sozusagen die Zeche als Endverbraucher. Dennoch dürfte es kurzfristig spannend sein, einfach, drehen sich die, unabhängig jetzt von der ganzen Geschichte im Nahen Osten, drehen sich die Inflationsdaten schon langsam wieder gen Norden, weil wir hatten in der Vorwoche jetzt zuletzt, hatten wir ja PPI-Daten, die waren massiv über den Erwartungen. Wir hatten zuletzt auch verspätet gemeldete PCE-Kerninflationsdaten aus dem Januar, die waren auch deutlich über den Erwartungen.
Jetzt ist ja, ich glaube, jetzt so langsam so ein bisschen auch diese ganze Zollinflation noch mehr und mehr reinschlägt. Kann das vielleicht ein Grund dafür sein?
Es spielen auf jeden Fall einige Faktoren, muss man ganz klar sagen. Manche Sachen werden ein bisschen günstiger, aber insbesondere, wenn natürlich der Ölpreis hochgeht, dann hast du das Problem, dass die Leute an der Tanke in den USA mit ihren riesen V8-Schlitten dann wieder richtig bezahlen müssen. Und das mögen die ja überhaupt nicht. Insofern ist das auch so ein bisschen so ein Boomeranger für Herrn Trump gerade, weil er natürlich mit Blick auf die Midterms, auf die Wahlen, gar nicht will, dass die Leute auf einmal sagen, wie, das kostet mich jetzt wieder ein Heidengeld, im Grunde genommen meinen dicken V8 voll zu tanken. Da reagiert der amerikanische Bürger ja sehr empfindlich drauf. Insofern,
ich habe heute Morgen spannend. Ich habe heute Morgen irgendwie ein Bild von der Tankstelle in Los Angeles gesehen, da waren es irgendwie $8 pro Gallone. Das war also schon recht heftig. Okay, Stefan, aber lass uns jetzt vielleicht noch mal den Blick auf dem Technischen zuwenden. Bitcoin kann sich ja trotz dieser anhaltenden Kursabschläge an den weltweiten Aktienmärkten ja doch verhältnismäßig gut behaupten. Das haben wir schon auch ein paar Mal erwähnt hier. Ja, Bitcoin handelt im Wochenvergleich knapp 3% fester, was schon ganz gut ist jetzt im Vergleich zu den anderen Assets. Welche Kursziele auf der Oberseite siehst du denn aber? Und sollte sich die, beziehungsweise welche Kursziele siehst du auf der Oberseite, sollte sich die Situation im Nahen Osten zeitnah etwas entspannen? Also, so rum.
Wir sehen die 65,5. Sind wir gestern Abend an der Astraktion rangelaufen, haben wieder gehalten. Jetzt schießen wir wieder gen Norden. Wir sind jetzt gerade aktuell, Stand 15 Uhr, drauf und dran. Hier, das ist die 20-Tage-Linie. Hier, das ist das 221er Hoch. Das ist für mich so ein bisschen das Make-or-Break-Level. Da müssen wir drüber gehen. Also sprich, 20-Tage-Linie wieder zurückerobern, die 69.000 rausnehmen. Dann haben wir eine Chance, meiner Meinung nach, vielleicht sogar heute noch, in Richtung 70.500 zu laufen. Das ist so ein Zwischenziel für mich. Da ging es hier Anfang Februar mehrfach nicht drüber. Spannend wird es meiner Meinung nach aber in der Zone um dieses Februar-Hoch oder dieses Zwischenhoch vom 8. Februar bei ungefähr 72,2, weil da haben wir auch das obere Bollinger Band. Und das hatte in der Vorwoche, als wir diesen Spike in Richtung 74 gesehen hatten, auch als Deckel erstmal fungiert. Insofern, das ist eine Marke, wo ich sage, ey, wenn sich das alles ein bisschen erholt, könnten wir da hinlaufen. Ich rechne aber tatsächlich damit, dass wir eher rangieren Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, das wäre so das maximale Kursziel, wirklich einen Spike in diese Vorwochenhochs. Da haben wir ja hier oben auch noch die fallende 50-Tage-Linie, die verläuft aktuell bei 73.289. Dass wir die jetzt rausnehmen, sehe ich aktuell noch nicht. Also ich werde gerne vom Gegenteil überrascht oder überzeugt, aber ich denke weiterhin insgesamt, dass wir auf der Oberseite irgendwo spätestens bei 72 gedeckelt bleiben könnten.
Okay, und was heißt das dann mit Blick auf Kursmarken? Welche müssten wir dann Blick
auf der Unterseite?
Genau, welche müssen wir da im Blick behalten?
Ja, Zwischenmarke ist die, da sind wir jetzt erstmal zum Glück wieder ganz gut von entfernt, so 76.400, das ist so ein Zwischenniveau, was, wenn ihr hier seht, der Tagesschart immer mal wieder auch mal auf der Ober-, mal auf der Unterseite relevant war. Geben wir das wieder auf, fallen darunter zurück, ist wirklich die erste Vorentscheidung zu erwarten in dieser orangen Zone zwischen was 65.5 und 65.000. Das ist für mich so der Gradmesser auf der Unterseite. Ein Tagesschlusskurs, und das hatten wir ja die ganze Zeit im Grunde genommen auch hier Ende Februar nicht. Da hat das 4 Tage am Stück gehalten, jetzt am Wochenende dann nochmal gehalten. Sprich, es wäre ein Signal, würden wir das aufgeben, dann dürften wir sehr schnell womöglich nochmal einen Retest des Bereichs um die beiden letzten Zwischentiefs machen, von den letzten beiden Februarwochen, zwischen 63.000 und 62.000 Pi mal Daumen. Und das ist ein Stück weit eigentlich auch die letzte Bastion für die Bullen. Dann sollten wir das tatsächlich aufgeben, rückt das Jahrestief bei 60.000 wieder in den Fokus, und sollten da dann im Endeffekt die Bullen nicht wirklich zur Stelle sein und das Ding sofort wieder hochhauen. Und ja, Bitcoin schwächelt im Zuge eines, ich sag mal, wirklich marktweiten Risk-Off-Moves weltweit, dann besteht die Gefahr, dass wir tatsächlich nochmal so einen Dip machen, grob in diese gelbe Zone hier, so zwischen, ja, was sind das, roundabout 58,2 und 57,5, so Pi mal Daumen. Das ist aber tatsächlich im Verhältnis, wenn ich diese relative Stärke von Bitcoin aktuell sehe, ist das wirklich das maximale Kurs hier auf der Unterseite. Ich denke eher, die 60 wird halten, beziehungsweise eigentlich wäre schon schön, wenn wir irgendwie 62, 63 nicht mehr unterschreiten.
Ja, Stefan, dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, du hältst recht mit deiner Analyse. Ja, wir behalten auf jeden Fall den Markt und die Entwicklung am Markt weiter für euch im Blick. Vielen Dank, Stefan, für deine Einschätzung. Und ja, ich würde sagen, ihr seht Stefan das nächste Mal am Mittwoch gemeinsam mit Johannes wieder beim Marktupdate. Und ja, Stefan, es war mir eine Ehre, ein Fest, wie immer, mit dir zu sprechen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao.
Jo, danke, dass du ausgeholfen hast. Und bis Mittwoch, ihr Lieben, würde ich kurz sagen. Vielleicht wissen wir dann schon wieder mehr und stehen ganz woanders.